Ja, es freut mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Ich glaube, es ist jetzt fast exakt ein Jahr her, seitdem ich das erste Mal hier vorne stand und bei euch predigen durfte. Und wir haben heute noch einiges vor, denke ich, und deswegen will ich ohne große Umschweife eigentlich direkt zum Wort Gottes kommen. Ich möchte heute einen Bibeltext mit euch teilen, der um die Realität des Lebens geht. Es existieren nicht viele Texte in der Bibel, die von so einem tragischen und erschütternden Ereignis berichten, von einem Ereignis, das uns einerseits die menschliche Realität beschreibt, den Menschen, und andererseits Gottes Wesen. Es ist ein Text, den ihr wahrscheinlich schon häufig gelesen habt und den ihr sehr gut kennt. Manche kennen die Geschichte wahrscheinlich schon auswendig. Ihr habt den Text häufig in der Bibel gelesen. Und manchmal habt ihr ihn vielleicht in anderen Formen auch in der Zeitung gelesen. Wir erfahren ähnliche Berichte, häufig in den Medien. Und wir sehen dieses Ereignis manchmal auch in abgeschwächter Form in unserem eigenen Umfeld. Es soll mir heute um die Geschichte der beiden Brüder Kain und Abel gehen. Und ich lese den Text erstmal. Wir finden ihn im ersten Buch Mose, in Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Und dort heißt es: Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain und sprach: Ich habe einen Sohn bekommen mit der Hilfe des Herrn. Und sie gebar noch einmal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Und auch Abel brachte eins dar von den Erstgeborenen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da wurde Kain zornig und senkte sein Angesicht. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig und warum senkst du dein Angesicht? Ist es nicht so, dass wenn du richtig handelst, du aufblicken kannst, wenn du aber nicht richtig handelst, die Sünde an der Tür lauert? Auf dich hat sie es abgesehen, doch du werde Herr über sie. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel: Gehen wir aufs Feld. Und als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er antwortete: Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Er aber sprach: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du nun verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgemacht hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf Erden sein. Kain aber antwortete dem Herrn: Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein. Und wer mich findet, der wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf macht der Herr Kain ein Zeichen, damit der, der ihn findet, nicht erschlägt. Und so ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Soweit der Text. So, nachdem Adam und Eva das Paradies verlassen mussten, ist es ihre Familiengründung, von der wir hier zuerst erfahren. Und trotz ihres Ausschlusses aus dem Paradies nimmt ihr Leben einen gesegneten Werdegang. Sie bekommen einen ersten Sohn und den nennen sie Kain, was so viel bedeutet wie Speerspitze oder Lanze. Und der Segen der Nachkommenschaft hört nicht auf. Eva empfängt einen zweiten Sohn und auch sein Name spricht mit einer Bedeutung zu uns. Der Name bedeutet so viel wie Hauch, Nichtigkeit, Windhauch, etwas, was schnell vergeht. Also die beiden Namen scheinen dem Leser eigentlich schon zu verraten, was passiert. Ja, der eine heißt Kain, ist ein Werkzeug für Gewalt, sage ich mal. Und der andere heißt Hauch, etwas, was nicht lange Bestand hat. Und das Leben der beiden Söhne nimmt ihren Lauf. Beide nehmen einen Arbeitszweig ihres Vaters auf. Abel wird Schafhirte, Kain Ackerbauer. Und vielleicht mag man jetzt hier annehmen, dass diese beiden Berufe potenzielle Konflikte in sich bergen. Aber das stimmt nicht. Beide Berufe sind neutral. Gott hat sie Adam aufgetragen und keiner ist schlechter als der andere. Sie sind beide nur zwei unterschiedliche Brüder, wie wir sie überall sehen. Und nachdem sie beide eine Zeit lang ihre Berufe ausgeübt haben, bringt kein Gott ein Opfer dar von dem Ertrag seines Ackerbaus. Und Abel macht es ihm gleich und opfert von den Erstgeburten seiner Schafe. Den beiden Brüdern ist diese Opfergabe wichtig. Es ist damals eine alte menschliche Handlung gewesen, um Gott die Ehrerbietung auszudrücken. Sie lebten in einem engen Kontakt zu Gott und wussten, dass der Erfolg nicht auf ihre eigenen Errungenschaften zurückgeht. Und dann, als sie opfern, passiert etwas Unerwartetes. Der Herr schaut auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaut er nicht. Abels Opfer beachtet er und da findet er wahrscheinlich Gefallen dran, aber an Kains nicht. Und jetzt drängt sich natürlich jedem unweigerlich die Frage auf, warum? Warum übersieht Gott Kains Opfer? Ist es schlechter als Abels? Hat Kain falsch geopfert? Hat Kain vielleicht eine falsche Haltung? Doch alle diese Fragen bleiben in diesem Text unbeantwortet. Die Beschreibung dieser Situation könnte eigentlich gar nicht kürzer sein. Wir erfahren nicht, wie sie geopfert haben. Wir wissen ja nicht einmal, wie sie richtig opfern müssten. Das ist ja das erste Mal, dass wir in der Bibel davon erfahren, dass jemand opfert. Und ich habe mich früher immer schon gefragt, was mit diesem Opfer vom Kain nicht stimmte. Und vielleicht kennt ihr diese Bilder aus den Kinderbibeln, wenn man da die Stellen aufmacht, dann sieht man Abel sein Opfer, da steigt weißer Rauch zum Himmel empor und beim Kain, da ist es irgendwie so ein dunkler Qualm, der zur Seite weggeweht wird. Und man bekommt den Eindruck, da stimmt einfach nicht irgendwas mit seinem Zeug. Ne? Und ich habe mir so den Kopf darüber zerbrochen und habe in der Bibliothek Literatur dazu durchgewälzt und bin zu demselben Ergebnis gekommen, das mir auch schon ein Lehrer auf der Bibelschule mitgeteilt hat. Es ist gerade das, was der Text uns sagen will, dass man eben es nicht weiß, warum Gott das macht. Er macht es einfach und dieses ist ja im wahrsten Sinne des Wortes richtig spannend. Wie leicht würde es hier fallen zu sagen, Kain hat die Schuld an der Ablehnung seines Opfers. Ja, viele versuchen das, weil Schwarz-Weiß-Malerei immer einfacher ist. Er hat doof gehandelt, er hat selber Schuld, ja, und deswegen hat Gott sein Opfer nicht angenommen. Doch so ist es nicht in diesem Text und so ist es auch nicht in unserem Leben. Gott ist Gott und wir werden sein Handeln nicht immer verstehen und wir können es auch nicht. Ich weiß, wie gerne man Gottes Handeln immer erklären möchte und wie gerne man ihm sein Handeln vorgeben möchte. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch seit langem nach einer bestimmten Gabe sehnt oder ja nach einer speziellen geistlichen Gabe, aber sie nicht bekommt. Oder vielleicht nicht in der Form, wie man sie sich wünscht. Und man kann manchmal nicht nachvollziehen, warum das so ist. Andere bekommen sie und du selbst bekommst sie nicht. Ich habe zum Beispiel lange gebetet, bis ich meine Geistestaufe bekommen habe. Ich habe lange mit dem Herrn gerungen, bis ich auch Zungenrede bekommen habe. Der Bruder Ulonska sagte früher immer, man muss danach trachten wie nach einer jungen Dame, die man von sich überzeugen will. Ja, man muss da richtig Leidenschaft für haben. Und ich habe das gehabt und trotzdem fiel es mir so schwer, das zu empfangen, während ich andere Freunde hatten, die sind am Sonntag nach vorne gekommen am Gottesdienst und haben das ganze Paket bekommen. Ja. Und mir fiel es schwer. Oder wenn ich zurückdenke an den Dienst meines Vaters, den ich ab und zu begleitet habe, mein Vater ist auch Pastor, also was heißt auch, ich werde Pastor vielleicht irgendwann mal, er ist Pastor und der ist wie David, der ist Pastor. Und ich habe meinen Vater ab und zu begleitet bei seinem Dienst und ich kann mich an sehr viele Situationen erinnern, wo mir die Haare fast zu Berge standen. Und an eine Situation, da kann ich mich gut dran erinnern, weil ich die besagte Person kannte, das war in Norddeutschland. Da war ein Gottesdienst und dann kam mein Vater zu einem jungen Mann hin nach dem Gottesdienst und sagt zu ihm, du, in ein, zwei Wochen wird auf dich eine krasse Ablehnung kommen. Du wirst abgelehnt werden als Person. Aber verzweifle nicht daran, Gott wird deine Tränen wird er zu Edelstein machen, diese Verletzung wird er zu was Gutem machen in deinem Leben. Und mein Vater kannte diesen jungen Mann nicht, aber ich kannte ihn. Und eine Woche später, glaube ich, oder nicht mal eine Woche, 6 Tage später, ruft diesen jungen Mann seine Verlobte aus dem Ausland an und sagt zu ihm: Ich löse die Verlobung auf. Ich bin nicht mehr bereit, dich zu heiraten. Und ohne irgendwelche Gründe. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wie es einem Menschen dann ergeht, ja, wenn er sowas durchmacht. Wir Christen versuchen ja eigentlich, es immer mit einem Partner durchs Leben zu schaffen, sage ich mal, und dann stellt man sich da drauf ein und dann kommt sowas, ja, und das zehrt ja wirklich an einem. Und wie gut war da diese Botschaft, die ihm da echt Kraft und Mut gegeben hat. Und wenn ich das immer gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, Mann, wie gerne würde ich auch so Menschen dienen. Aber wenn ich Eindrücke habe, dann ist es seltener und meistens nicht in der Qualität, nicht so tiefgehend. Aber ja, so ist es nun mal. Gott ist der souveräne Gott, der tut, was er will. Ja, es heißt ja in der Bibel auch, der Geist weht, wo er will. Er gibt den Menschen, wie er will, was er will. Unergründlich ist sein Handeln. Und wenn ein Mensch in irgendeiner Weise von Gott bevorzugt wird, dann ist das gut so. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man schlechter dasteht oder dass Gott keinen Gefallen an Menschen hat. Vielleicht kennt ihr auch die Stelle in der Bibel, wo es heißt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ja, wie kann man das nachvollziehen mit unserem Gottesverständnis, das wir aus der Bibel haben, dass Gott sowas sagt? Ich habe mir auch über diesen Text Gedanken gemacht. Und da ist es ähnlich wie bei Kain und Abel. Dieses Hassen bedeutet eigentlich nicht hassen, sondern Gott hat Jakob erwählt. Und wenn du jemanden erwählst, dann lehnst du doch automatisch auch jemanden ab. Das ist doch der logische Kausalzusammenhang. Als Daniela Jocham David zu ihrem Mann erwählt hat, dann hat sie auch die 10 anderen Bewerber, die sich bei ihr beworben haben, abgelehnt, oder nicht? Also so viele waren es ja mindestens, oder? Ja, und so ist das einfach manchmal. Und Gott ist Gott. Und man muss es akzeptieren. Alles andere bringt keinen Gewinn. Aber Kain schafft es nicht, das zu akzeptieren. Und wird aufgrund der Situation zornig. Er ist emotional verwundet, in seinem Stolz gekränkt. Und es scheint hier nicht nur um einen kurzen Affekt zu gehen, wie so ein Wutausbruch. Nein, er lässt sein Angesicht finster senken, heißt es im Text. Also es muss sich ein tiefer Neid in seine Seele gefressen haben. Es ist vielleicht eine Erfahrung, die uns auch gut bekannt ist, aus unserer Kindheit schon. Neidisch sein auf andere oder in späteren Lebensphasen, wenn einem Schlechtes widerfährt und anderen nur Gutes. Ja. Das Leid des Gerechten. Ja, Christen leiden, Nicht-Christen leiden nicht. Ja, sowas kann auch neidisch machen. Und Gott weiß darum und weiß, dass Kain verletzt ist. Und er wendet sich persönlich in ihn und spricht zu ihm: Warum bist du zornig? Warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, dass wenn du richtig handelst, du eigentlich aufblicken kannst? Wenn du aber nicht richtig handelst, dann wartet doch schon die Sünde an der Tür. Auf dich hat sie abgesehen, die Sünde. Doch du musst doch der Herr über sie werden. Also die Frage, die Gott Kain hier stellt, ist zugleich Warnung und Hinweis, dass er sich falsch verhält. Er will ihm sagen, dass er nicht die Selbstbeherrschung verlieren soll. Sonst wartet doch schon die Sündtat an der Tür. Er aber soll doch Herr über die Sünde sein. Auch unter ungünstigen Bedingungen muss er standhaft sein und seinen Gemütszustand im Griff haben, damit keine falschen Taten kommen. Und ich denke, dieses Reden Gottes an Kain kann ebenso auch an uns ergehen. Häufig sind wir hin und her gerissen zwischen unseren eigenen Emotionen, zwischen richtig oder falsch. Häufig wissen wir, dass unsere Gefühle falsch sind in manchen Situationen und wir Herr über sie werden müssen. Und häufig ist es wirklich schwer. Den Vorteil, den wir haben, heute als Christen, den Kain damals nicht hatte, ist, dass wir, und da möchte ich jetzt Joachim seine Einleitung nochmal aufgreifen, dass wir uns halt füllen lassen können. nicht mit dem Heiligen Geist. Wenn ihr ins Alte Testament schaut, dann seht ihr, dass der Heilige Geist auf den Propheten lag, auf den Priestern lag. Während im Neuen Testament nach Jesu Ankunft und nach seinem Weggang hat er ja gesagt, ich schicke euch, ich kann nicht gehen, oder wenn ich gehe, dann schicke ich euch den Tröster, ja? Dann schicke ich euch den Heiligen Geist. Und den haben wir heute. Wir können uns füllen lassen davon und können in solchen Situationen gestärkt werden. So, aber Kain schafft es nicht, Herr über seine Emotionen zu werden. Gottes Reden an ihn bleibt ohne Wirkung. Er unterliegt seiner Zurücksetzung und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Er richtet sich eine geeignete Situation ein, um mit seinem Bruder alleine zu sein und tötet ihn. Und was genau in Kains Herz passiert ist, ist für uns schwer nachzuvollziehen. Vielleicht war er von Gott enttäuscht, glaubte, dass Gott willkürlich gehandelt hat, dass er sich von ihm ohnehin keine Gerechtigkeit versprechen kann. Wir wissen es nicht. Die Tat wird nur kurz erwähnt und der Text zeigt auf, zu was der Mensch in seiner Bosheit fähig sein kann. Als ihm Gott nach der Tat dann begegnet, weiß er natürlich, was passiert ist. Ist ja klar. Wie schon einst Kains Vater stellt er ihm eine Frage, um ihn zur Rede zu stellen. Nachdem sein Vater damals diese verbotene Handlung getan hat, von der Frucht zu essen, fragt er ihn, wo bist du? Jetzt fragt er aber Kain, wo ist dein Bruder? Und wie der Vater, so der Sohn, auch er reagiert falsch auf Gottes Reden. Wie sein Vater versteckt er sich und leugnet seine Schuld und sagt, ich weiß es nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Und gerade auf diese letzte Aussage von ihm möchte ich einen besonderen Fokus legen. Bin ich der Hüter meines Bruders? Mit dieser Frage will er sich aus der Verantwortung ziehen. Ja, vielleicht sagen, ja, was geht es mich an, wo mein Bruder ist? Ich bin doch nicht sein Aufpasser. Oder vielleicht ist es sogar noch schlimmer, wenn man kann den Text nämlich auch als Witz übersetzen. Könnte auch sein, dass er im Hebräischen sagt, bin ich der Hirte eines Hirten? Ja, und sich darüber lustig macht noch. Ich glaube, ich habe das hier letztes Jahr schon mal in der Gemeinde gesagt. Aus der Wirtschaft stammt dieses Motto, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Ja? Dieser Satz klingt ja sehr einfach und sehr logisch und daher scheint wohl auch ein Großteil der Menschheit nach ihm zu leben. Aber dieser Satz ist nicht so einfach und logisch. Und überhaupt, wenn wir jetzt diese Aussage im Licht der Bibel im Neuen Testament betrachten, dann ist sie nicht berechtigt. Wenn wir auf Jesus und seine Gebote, auf sein Gebot der Nächstenliebe schauen, dann erkennen wir, dass für uns Christen eine andere Haltung bestimmt ist. Ich denke hier besonders an die Stelle in Galater 6, Vers 2, wo Paulus von der Nächstenliebe ausgehend die Gemeinde in Galatien auffordert, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also es geht um die Verantwortung füreinander, darauf Acht zu haben, dass niemand unter seinen Lasten zusammenbricht oder dass die Last zu schwer ist. Oder wenn man Paulus' Aussage aus 1. Korinther 16, Vers 14 betrachtet, wo es heißt, ja, wo er sich vor der Gemeinde verabschiedet und sagt, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alles, was ihr tut, sollt ihr aus Liebe tun. Ja, dann sehen wir einfach, wenn wir diese Stellen sehen, dann sehen wir einfach, dass für uns Christen eine andere Denkweise bestimmt ist. Und an dieser Stelle fragen wir uns vielleicht auch mal das, was ich in der Einleitung schon angedeutet habe. Wo sehen wir Kain heute? Menschen töten, gesamte Volksgruppen, die ihnen ähnlicher sind als andere Völker. Ihr könnt euch vielleicht noch zurückerinnern an 1994, Ruanda, den Völkermord. Binnen 100 Tagen hat der eine Stamm 800.000 bis 1 Million Menschen von dem anderen Stamm ausgerottet. Und das Verrückte dabei ist ja, die sind sich ähnlicher als alle anderen Stämme auf der Welt. Die sind faktisch Brüder und teilweise konnten sie sich auch selbst nicht mehr unterscheiden und haben auch die Falschen umgebracht. Ja. Also sowas sehen wir in dieser Welt. Aber ich denke, wir sehen sowas auch auf eine andere Art und Weise. Man kann ja auch mit Worten töten. Menschen töten mit Worten, wenn sie glauben, benachteiligt zu sein, wenn sie Dinge anderen missgönnen. Sie töten einfach mit Worten, wenn Menschen einfach nur anders sind. Und ich denke, das ist auch in unserer Gesellschaft keine Seltenheit. Auch in den Medien, in der Presse. Wenn man sich die Presse anschaut in der letzten Zeit, dann hat man immer irgendwie den Eindruck, dass die Prominenten und die Politiker überhaupt nichts richtig zu machen scheinen. Also ich meine, ich will jetzt nicht die jüngste Kritik an den Politikern irgendwie bewerten. Ich kann das auch gar nicht bewerten. Ich habe viel zu wenig Ahnung davon. Aber der Eindruck ist einfach, alles, was die machen, ist eigentlich falsch. Wenn was kommt, dann ist es nur negativ. Ja. Und wenn wir, es gibt ja auch den Begriff, der kommt ja auch nicht von ungefähr, Rufmord. Ja. Jemanden schaden durch Worte. Nun, okay, wie dem auch sei, keins Frage, bin ich der Hüter meines Bruders, widmet Gott keine Beachtung? Stattdessen stellt er ihm dieselbe Frage, die auch schon seinem Vater gestellt hat. Was hast du getan? Es ist eine Tat, die eigentlich jeden schockieren müsste und die Kain eigentlich bereuen müsste. Das Blut seines Bruders schreit zu Gott. Man kann einen Menschen nicht beseitigen, ohne dass es der Allmächtige nicht sieht oder dass es anderen Menschen entgeht. Und nun muss Kain die Konsequenzen für sein Handeln tragen. Er kann nicht wie seine Eltern die Schuld der Schlange zuschieben. Er war allein für sein Handeln verantwortlich und muss sich eine Strafrede anhören, wie sie eigentlich über die Schlange ausgesprochen wurde. Wenn du einen Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf Erden sein. Also sein Beruf, den er eigentlich gemacht hat, wird ihn nicht mehr versorgen können. Durch den Fluch wird ihm die Erde den Ertrag verweigern. Und weil das Leben für ihn dann so schwer sein wird, wird er in der Zukunft keine Ruhe mehr finden und wird als Landstreicher oder müsste eigentlich als Landstreicher und Obdachloser leben. Ja, das ist das, was der Text sagt. Und verzweifelt wendet sich nun Kain an Gott und beklagt diese Strafe. Er sagt, sie ist zu schwer für mich zu tragen. Gerade, weil er jetzt auch, so sieht er das, als Vogelfreier umherlaufen muss. Als jemand, der von anderen getötet werden kann, wenn es rauskommt, dass er seinen Bruder erschlagen hat. Aber seine Antwort klingt schon fast anmaßend. Er selbst, der seinen Bruder skrupellos und ohne Reue beseitigt hat, ist nicht in der Lage, mit den Konsequenzen seiner Tat zu leben. Und dann passiert noch etwas Unerwartetes. Gott geht auch noch auf seine Klage ein. Er vergeltet ihm die Tat nicht mit den Konsequenzen, die er eigentlich tragen müsste. Nein, er überlässt sein Schicksal nicht ihm, sondern sorgt dafür, dass ihm niemand in Zukunft Gewalt antut mit dem Zeichen, das er ihm gibt. Und dann verlässt Kain das Land und in den nächsten Versen, die wir dann lesen, nachdem er dann auch Kinder bekommen hat, steht, dass er Gründer einer Stadt wird. Also, dass er eben nicht als Obdachloser lebt, sondern dass er eine Stadt gründet und dann noch viele Nachkommen zeugt. Ja, und so geht diese tragische Geschichte zu Ende. Eines der ersten Verbrechen der Menschheit entsteht dadurch, dass ein Mensch nicht Herr über seine Gefühle wird und der Leidtragende ist nicht mal der Täter selbst. Der Leidtragende ist einfach nur das Opfer. Und ich erwähnte bereits in meiner Einleitung, dass sich bei dieser Erzählung es sich um eine lebensnahe und authentische Erzählung handelt. So ist das Leben manchmal, tragisch und ungerecht. Und wir verstehen Gottes Handeln nicht immer. Wir haben hier gesehen bei den Opfern, dass Gott einfach irgendein Opfer erwählt, ohne dass wir wissen, warum er es tut. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass seine Gnade danach genauso unverständlich ist. Hier in den letzten Versen. Die Konsequenzen für sein Handeln muss Kain eigentlich nicht wirklich tragen. Prediger haben schon häufig versucht, diesen Text oder diese Geschichte in so eine Drei-Punkte-Predigt zu verpacken oder so. Aber das ist halt nicht so einfach. Der Text ist vielschichtig und beschreibt halt das Wesen der Menschheit und das Wesen Gottes. Was prägnant ist an diesem Text, dass die Sünde das erste Mal hier erwähnt wird in der Bibel. Vorher wissen wir, dass es eine falsche Tat ist, aber hier wird ausdrücklich von Sünde geredet. Und anders als seine Eltern kannte Kain den Unterschied von Gut und Böse. Und trotzdem, und auch trotz, dass er von Gott gewarnt wurde, tut er sowas. Und mit seinem Verhalten macht er seinen Bruder zu einem Verlierer. Nur weil er Missgunst in seinem Herzen hatte und Verachtung. Ich möchte zum Ende meiner Predigt kommen und ich habe zwei Fragen an euch, die ich mit euch teilen möchte. Eine Frage will ich uns stellen Und eine andere Frage will ich uns beantworten. Die erste Frage, die ich uns stellen will, ist, wo ist Kain manchmal in unserem Leben? Wo missgönnen wir Menschen Erfolg, Gaben, statt uns mitzufreuen mit ihnen? Wo zerstören wir vielleicht mit Worten, wo wir uns benachteiligt fühlen, ja, lästern oder andere Dinge? Und die zweite Frage, die ich uns beantworten möchte, ist die Frage, die auch Kain Gott gestellt hat. Bin ich der Hüter meines Bruders? Vielleicht war nicht Kain der Hüter seines Bruders in dem Sinne, dass er sein Aufpasser war und ihm ständig hinterherlaufen musste. Aber er war verpflichtet, sich um seinen Bruder zu kümmern. Und wenn wir diese Frage uns heute stellen, als Christen, im Licht der Bibel, im Licht Jesu Christi, dann muss die Antwort lauten, ja, du bist der Hüter deines Bruders. Und damit möchte ich schließen. Amen.